Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Futsal-Dienstag auf meinsportpodcast.de. Wir blicken zurück auf den 18. Spieltag der Futsal-Liga West. Die Entscheidungen sind also dort gefallen am letzten Spieltag. Da wurde dann auch die Abstiegsfrage endgültig geklärt. Die Meisterschaft, die war ja schon sozusagen vergeben. Wir fassen das alles zusammen hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Am Futsal-Dienstag werden natürlich ein kleines Saisonfazit ziehen und wir ehren selbstverständlich auch Nils Klemps von den Holzpfosten Schwerte, der seinen Rücktritt bekannt gegeben hat mit einem längeren Interview. Und Heinz-Peter Effing ist natürlich auch wieder da, unser Experte von futsalgermany.de. Der hat dann später in der Sendung auch noch eine Mitteilung zu machen. Der muss da ja noch was einlösen. Aber fangen wir erstmal ganz vorne an diesem Spieltag. Und ich begrüße ihn auch erstmal, Heinz-Peter Effing. Moin, Heinz-Peter.
Moin, Malte.
Und wir steigen auch gleich in den Abstiegskampf ein. Du bist quasi betroffen vom Abstieg, denn der PCF Mülheim, der muss leider runter. 4:6 ging es am Ende aus bei den Holzpfosten Schwerte im letzten Spiel und wir hören Ioannis Karamitsos.
Ja, für uns ist die Reise in der Westliga erstmal beendet. Zum Spiel heute, die erste Halbzeit, haben wir ein bisschen gebraucht, ins Spiel zu kommen. Kassieren von den drei Gegentoren so zwei Kacktore, so Kullerbälle, so abgefälschte Dinger, sind dann mit 3-0 hinten. Haben selber, ich glaube, 3 oder 4 Mal Aluminium getroffen. Sind dann mit einer 3-0 in die Kabine gegangen. Zur zweiten Halbzeit wussten wir, wir müssen alles riskieren. Und irgendwann stand es dann auch, glaube ich, 5-4, kurz vor Schluss. Dann haben wir in den letzten Minuten alles nochmal riskiert, um halt die zwei nötigen Tore zu machen. Leider hat es nicht geklappt. Holzpfosten erhöhte dann auf 6-4 und das war dann auch das Endergebnis. Ja, dadurch, dass die Münsteraner in Wuppertal klar gepunktet und gewonnen haben, ist für uns der Abstieg damit perfekt. Meiner Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Die haben gekämpft, auch über die ganze Saison war es echt gut. Auch einen großen Dankeschön an die Mannschaft hinter der Mannschaft, die das ermöglicht hat. Die Leute, dass wir da oben in der Westliga mitspielen konnten. Es ist halt für uns traurig und wir sind enttäuscht, dass man halt trotz 20 Punkte die Klasse nicht halten kann. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass man da mit 20 Punkten absteigt. Aber sei es drum, war eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass wir wiederkommen und den beiden Teams, die um die deutsche Meisterschaft spielen, viel Erfolg. Wir sehen und hören uns.
Keine Vorwürfe an die Mannschaft, sie hat alles gegeben, aber das Unternehmen Regionalliga ist erstmal wieder vorbei nach einem Jahr, trotz 20 Punkten.
Ja, genau, du sagst es richtig, trotz 20 Punkten. Janis sagt es ja auch, also er kann sich nicht erinnern, wann zuletzt einer mit 20 Punkten abgestiegen ist. Ich glaube, im letzten Jahr haben 18 für einen Klassenerhalt gereicht und wir haben ja, glaube ich, auch irgendwann mal einen Durchschnitt ausgerechnet. Vor einigen Monaten, da sind wir, meine ich, bei 19 gelandet. Also von daher ist das bitter. Das war auch mein Gedanke, den ich dann hatte. Ja, es ist bitter, aber es ist auch nicht mehr änderbar. Es ist so, wie es ist. Und jetzt hat man natürlich 18 Spieltage gespielt. So ein bisschen kann man das Schicksal des PCF, und die waren ja wirklich auch eine Bereicherung für die Liga, das muss man ja klar sagen. Sie waren ja ein toller Aufsteiger, der wirklich für Furore gesorgt hat, der natürlich auch sein Lehrgeld bezahlt hat, aber der auch Spiele abgeliefert hat, die sehr, sehr gut waren, die vor allen Dingen auch in eigener Halle, die auch kämpferisch immer alles reingeworfen haben in jedes Match. Aber eben, und jetzt komme ich wieder auf die 20 Minuten von Münster zu sprechen. Am 9.3.2019 haben diese sich zugetragen, so gegen 15:30 Uhr. Ja, da hat man einfach in der zweiten Halbzeit gegen den UFC Münster wohl seine möglicherweise schlechteste Saisonleistung gezeigt und am Ende nach einem 1:1 Halbzeitstand mit 6:1 verloren. Und diese Niederlage, auch wenn natürlich in der Summe mehrere Spiele dazu beigetragen haben, hat möglicherweise dann, oder darauf kann man es, finde ich, herunterbrechen, hat dann am Ende den Klassenerhalt gekostet. Dass man bei den Holzpfosten Schwerte am letzten Spiel oder beim letzten Spiel von Nils Klemps bei einer Mannschaft, die ja auch immerhin auf dem dritten Platz in der Liga gelandet ist, natürlich abgeschlagen hinter den beiden Top-Teams, aber trotz allem mit einer, finde ich, guten Saisonperformance, die Holzpfostenschwerte, mit Potenzial auf wieder mal mehr, weil man kennt sie ja auch aus deutschen Meisterschaften, aus Vizemeisterschaften, aus Finalspielen, aus Playoffs, aus westdeutschen Meisterschaften. Ja, dass man da nicht unbedingt mit einem Sieg nach Hause geht, das war dem einen oder anderen sicherlich auch vorher schon klar. Ja, und so ist es dann am Ende auch gekommen, 6-4, man lag immer hinten. Bei den Holzpfosten hat Nils Klemms in seinem letzten Spiel noch 2 Tore und 1 Assist geliefert, für ihn persönlich sicherlich auch sehr angenehm. Da spreche ich auch ein Stück weit aus Erfahrung, wenn auch nicht auf diesem Niveau. Zu den Holzpfosten möchte ich noch sagen, sie brauchen sicherlich ein Stück weit noch eine Verjüngung. Da spielen ja auch noch Mark Nepken zum Beispiel oder Philipp Oldenburg. Die sind ja auch schon etwas ins reifere Alter gekommen, sind ja auch schon etwas ältere Herrschaften, wenn man das so sagen möchte, für den Futsalsport. Trotz allem haben sie natürlich immer noch Qualität, aber da muss noch mehr Verjüngung rein. Und ansonsten sind die Holzpfosten aber sicherlich auf einem guten Weg, weil es gewachsene Strukturen sind. Also es ist ein sehr gut aufgestellter Verein. Und ich glaube, sie brauchen mal wieder eine Quali für die deutsche Meisterschaft. Aber das wird natürlich nicht so leicht werden, vor allen Dingen, wenn du 2 Mannschaften in der Liga hast, die so dominant sind. Aber man muss mal sehen, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Und um nochmal auf den PCF zurückzukommen, Riesensaison gespielt. Am Ende ist das aber leider nicht belohnt worden.
Nils Klemms, den würdigen wir auch später noch in der Sendung ausführlich. Hans-Peter hat mit ihm noch sprechen können, ihn zum Karriereende sozusagen befragt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Münsteranern. Johannes Karamitsos hat es ja auch schon gesagt. 3-0 haben die Münsteraner in Wuppertal gewonnen, haben damit die Klasse gehalten. Und die Wuppertaler, die haben sich allerdings, das sagt Armin Catani, nichts vorzuwerfen. Sie hätten keine Wettbewerbsverzerrung betrieben, sie hätten sich tatsächlich reingehängt.
Erstmal möchte ich den Mülheimern versichern, dass wir wirklich 40 Minuten lang Gas gegeben haben und versucht haben, das Spiel zu gewinnen gegen Münster. Das Ergebnis 0-3 sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber der Spielverlauf war einfach komplett gegen uns. Wir haben in der ersten Halbzeit extrem dominiert, hatten klare Torchancen, deutlich mehr Abschlüsse als Münster. Haben es einfach wieder mal nicht geschafft, unsere Torchancen zu nutzen und kassieren in der ersten Halbzeit 2 ganz komische Dinger, die irgendwie abgefälscht werden und bei uns reingehen. In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal den Druck erhöht, haben hoch angepresst. Münster hat sich dann noch mehr nach hinten gezogen, tiefer verteidigt. Hat das dann auch sehr gut verteidigt. Uns haben dann in der zweiten Halbzeit die Torchancen etwas gefehlt. Die letzten 6-7 Minuten haben wir nochmal auf Flying gestellt, um alles zu versuchen. Und kassieren dann dadurch noch das 3-0. Letztendlich ist es schade, weil ich gerne das Spiel gewonnen hätte, damit wir noch einen Platz in der Tabelle gut machen können. Aber auch auf diesem Wege Glückwunsch an Münster, die dadurch die Klasse gehalten haben. Zum Abschluss der Saison möchte ich sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit den Ergebnissen und den Punkten am Ende. Wir haben, glaube ich, eine sehr gute Saison gespielt, hatten eine sehr gute Defensive. Wissen alle, dass wir offensiv auf jeden Fall was machen müssen und die Torausbeute bei uns extrem schlecht war die Saison. Hätten wir das ein oder andere Spiel gegen Mannschaften, die unter uns standen, gewonnen, wäre auf jeden Fall viel mehr drin gewesen in der Tabelle. Aber wie mal ein berühmter Fußballexperte gesagt hat, wäre, wäre Fahrradkette. Am Ende bin ich trotzdem zufrieden und freue mich auf die nächste Saison Futsal, obwohl ich selbst erstmal ein halbes Jahr raus sein werde.
Ja, Hans-Peter, wie würdest du das Spiel einschätzen, den 3-0-Sieg der Münsteraner?
Aus der Ferne natürlich immer etwas schwierig einzuschätzen, aber Fakt ist, ich bin mir natürlich sehr sicher, dass genau das stimmt, was Armin auch sagt, dass der WSV sich bestimmt nicht auf die Platte gestellt hat und die Münsteraner die Tore hat einfach machen lassen und keine Gegenwehr gezeigt hat. Dazu will man als Sportler auch einfach den Erfolg. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, im letzten Saisonspiel, der WSV hatte die Klasse schon safe. da ist nicht mehr alles auf Hochleistung getaktet und auf Kampfmodus, als wenn du noch um deine eigene Haut spielst. Das ist auch so. Und die Münsteraner, bei denen war es genau so. Und am Ende des Tages hat wahrscheinlich das auch den Ausschlag gegeben. Münster, die Papageien waren übrigens mit 13 Aktiven vor Ort. So einen großen Kader haben sie selten auf die Beine gestellt in dieser Saison. Am Ende des Tages muss man aber zu Münster schon sagen, dass man gerne von der Futsal-Bundesliga spricht, aber die Realität jetzt fast die Futsal-Oberliga geworden wäre. Also von daher gehen da Anspruch und Wirklichkeit schon ein Stück weit auseinander. Diese Lücke sollten sie schleunigst schließen, weil ich glaube, so viel Glück wie in dieser Saison werden sie in der kommenden Saison nicht mehr haben. Sie müssen eine neue Generation an den Sport heranführen. Das ist nicht ganz einfach und das geht auch nicht innerhalb von ein paar Monaten. Sicherlich haben sie an der einen oder anderen Stelle da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, aber eben auch an vielen Stellen noch nicht. Und was sie vor allen Dingen auch brauchen, ist Konstanz, auch auf der Trainerbank. Da ging ja einiges schief in den letzten anderthalb Jahren, so möchte ich es mal sagen. Und der WSV, der braucht für den nächsten Schritt, ich hatte mir übrigens mal so einen Zettel rausgesucht, auf dem ich vor der Saison mal notiert hatte, so wie ich die Mannschaften für mich so einschätze, da steht beim WSV bereit für den nächsten Step, Fragezeichen. Ja, sie wären bereit für den nächsten Schritt, aber für diesen nächsten Schritt, den sie jetzt nur ein ganz kleines Stückchen schon gegangen sind, aber immerhin 7 Punkte mehr geholt haben als im Vorjahr, da fehlt es einfach an der Qualität in der Offensive. Das hat es auch jetzt in diesem Spiel wieder gezeigt. Die haben nach vorne einfach nicht die Durchschlagskraft, die sie brauchen, um wirklich ganz vorne mitzuspielen und um vielleicht auch sich vom Abstiegskampf deutlicher zu distanzieren. Aber trotzdem haben sie eine gute Saison gespielt. Münster hat eine schlechte Saison gespielt. Am Ende sind sie für die schlechte Saison nicht bestraft worden. Und interessant wird es nochmal am 13.04. Da gibt es das Viertelfinale Niederrhein-Pokal. Da spielt der PCF Mülheim zu Hause gegen den Wuppertaler SV. Und ich glaube, die Mülheimer möchten da bestimmt ein bisschen was gut machen.
Das
auch wenn ich an dieser Stelle dem WSV da überhaupt nichts vorwerfen möchte.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Schönes, interessantes Duell. Auf jeden Fall, ja. Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf meinsportpodcast.de. 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
Gucken wir auf die weiteren Absteiger, die standen ja schon mehr oder weniger fest. Die Bonner Lions, die haben den 9. Platz am Ende geholt mit 17 Punkten, haben an diesem Wochenende nicht nochmal punkten können, weil sie aber auch bei einer Mannschaft zu Gast waren, die ja die Liga dominiert hat, die Meister geworden ist. Sie waren nämlich in Sennestadt und die Sennestädter, die gewannen zum Abschluss nochmal mit 3:1. Wir hören die Beteiligten, wir hören Miguel Oliveira auf Seiten der Bonner und natürlich auch den Meistertrainer Sebastian Rauch.
Wie schon oft diese Saison, wir hatten diesen Samstag wieder Probleme gehabt, einen Kader zu bilden, die nach Sennestadt fährt. Ja, es ist halt schwer, so als Hobbysportler so die Spieler zu überreden, besonders wenn für uns nichts mehr im Spiel ist, dass man so eine 5-Stunden-Fahrt antreten soll, also 2,5 hin, 2,5 zurück. Man verliert einen ganzen Tag und besonders für die Fußballer, die auch danach Sonntag auch noch spielen und irgendwie auch noch was von ihrem Privatleben haben möchten. Es ist schwer, die zu überreden und das wollten wir auch nicht. Deswegen sind wir nach Sinnstadt ohne unsere Fußballer angereist. Und ja, nichtsdestotrotz, so, wir haben einen starken Kampf geliefert. Die Jungs, die dabei waren, so, die haben sich gefreut auf jede Spielminute. Es gab Leute dabei, die diese Saison noch kaum gespielt hatten und auf einmal spielen gegen den deutschen Nationalspieler. Aber trotzdem, ich glaube, jeder, der in der Halle war, kann nicht über Punkte schenken reden. Also wir haben für jeden Tor gekämpft. Wir haben sogar die Führung gehabt. Jonathan Sommer war für ein paar Minuten höchstwahrscheinlich der meistgehasste Person im Sinnstadt. Und ja, es war ein tolles Spiel, ein faires Spiel. Ich glaube, insgesamt gab es zwei, drei Fouls dem ganzen Spiel lang und die sind fast alle von der Sinnstadt-Mannschaft gewesen, um Konter zu stoppen. Ja, auch die wollten das Spiel gewinnen, die Meisterschaft sichern und ja, Sinnstadt spielt einen sehr schönen Futsal. Es war uns eine Freude, gegen die spielen zu dürfen. Und in der Sinne gratuliere ich Sinnstadt für den Meisterschaftstitel, gratuliere ich der UFC Münster für den Klassenerhalt, aber am meisten so gratuliere ich meine Mannschaft, die eine starke Saison gehabt hat. Und ich freue mich, mit diesen Männern so weiter kämpfen zu dürfen. Und wir werden bald wieder in die Futsal-Liga West sein.
Was soll ich sagen? Wir haben eine super Ligasaison verdient und erfolgreich abgeschlossen. Freuen uns riesig über den Saisonverlauf auch nachdem wir eine schwächere Phase durchgestanden haben und danach wieder ja in die Bahn gefunden haben. Ja, und ja, wie soll ich es am besten sagen? Vielleicht mit den Worten eines Zuschauers vom Wochenende, der sagte nur: super, super, super. Und damit ist das eigentlich auch ausgedrückt, die Gefühlswelt über diesen Erfolg in der Liga. Ja, wir schauen jetzt sogar schon in die nächste Richtung, nachdem wir am Wochenende ordentlich gefeiert haben, muss man auch ehrlich sagen. Also ich hatte noch ordentlich was zu spüren jetzt, den Sonntag und so weiter. Ja, aber jetzt ab heute mit der Auslosung zur deutschen Meisterschaft konzentrieren wir uns schon voll auf die Aufgabe, die dort auf uns zukommt. Und mit dem FC Liria Berlin kommt keine ganz so unbekannte Aufgabe auf uns zu, aber eine ja sehr, sehr schwere Aufgabe. Wenn man vorweg gesagt hätte, wer somit die schwerste Konkurrenz ist, dann hätte ich den FC Liria auch auf jeden Fall in diese Riege eingestuft. Mit Elesi, mit Sejdic oder ja, jetzt auch mit Göde im Tor haben die eine wirklich sehr gute Truppe zusammen. Sogar, ich würde sagen, nochmal stärker als die Truppe, die damals 2016 im Finale der Deutschen Meisterschaft stand. Nicht umsonst hat Liria Hohenstein geschlagen. In dieser Saison sogar in Hohenstein und auch deutlich mit 6 zu 2. Also wir wissen, da kommt ein gutes Stück Arbeit auf uns zu, aber genauso wie wir auf andere Top-Spiele zugehen, gehen wir da immer mit Vorfreude und Selbstbewusstsein drauf.
Ja, jetzt Peter, vielleicht erst auf die Bonner. Die Saison am Ende haben sie nochmal Fahrt aufgenommen, aber wir haben es letzte Woche schon gesagt, zu spät. Und dann war es im letzten Spiel natürlich auch nicht möglich, was zu holen in Sennestadt.
Ja, genau. Also das hatten wir auch vorher immer schon auf der Rechnung. Am letzten Spieltag werden die Bonner nichts holen. Also die drei Punkte können sich schon mal abstreichen. Ansonsten braucht man Siege, Siege, Siege. Die haben sie auch geliefert eine ganze lange Zeit lang. Aber dann gab es das Spiel in Mülheim. Danach war der Klassenerhalt nicht mehr möglich, weil sie in Mülheim einfach mit 4 zu 8 verloren haben. Und da war die Konstellation aufgrund des direkten Vergleiches und so weiter so, dass es nicht mehr ging. Aber trotz allem danke an den BSC für die krasse Aufholjagd. Wir waren ja schon gerade bei Bestrafungen, bei Belohnung oder Nichtbelohnung, die ist leider auch nicht belohnt worden. Also ohne Krönung, die Krönung dieser Aufholjagd blieb aus, aber trotz allem haben sie immer an sich geglaubt, immer weitergearbeitet, immer weitergespielt. Am Ende, wenn du so einen schlechten Saisonstart hast und quasi in der Saison Strukturen aufbauen musst, ja, dann wird es immer schwierig. Aber ich glaube, mit Miguel Oliveira haben sie da den richtigen Mann an der richtigen Stelle, der ist motiviert, der gibt Gas. Ich glaube, der hat auch die Qualitäten, die sozialkompetenzlichen Qualitäten, um auch so eine Mannschaft zu führen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn er es schafft, er vor Ort bleibt, er an Bord bleibt, davon gehe ich ganz stark aus. Und wenn er es schafft, die Mannschaft zusammenzuhalten, und auch davon gehe ich aus, dann werden sie im nächsten Jahr in der Mittelrheinliga definitiv um den Aufstieg mitspielen. Und wir sehen sie möglicherweise im übernächsten Jahr wieder in der Futsal-Liga West. Beim MCH, ja, was soll man dazu sagen? Also ich sage herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zum verdienten Titel. Sie hatten eine Schwächephase. Vielleicht eine kleine Kritik von meiner Seite. Sie haben tatsächlich einen Punkt weniger geholt als im Vorjahr. Und trotzdem hat es zur Meisterschaft gereicht. Aber Spaß beiseite, das ist natürlich Makulatur. Diese Mannschaft ist möglicherweise sogar bereit für den deutschen Titel. Den hat zuletzt eine westdeutsche Mannschaft in 2008, 2009 geholt. Da waren es die Futsal Panthers Köln. Die waren im letzten Jahr ganz knapp dran, den Titel wieder in den Westen zu holen. Das hat auf tragische Art und Weise nicht funktioniert. Der MCH ist auf jeden Fall bereit, um das beste Ergebnis bei den deutschen Meisterschaften, was diese Mannschaft bisher geholt hat, nämlich 15-16, das Halbfinale, sind bereit, das zu toppen. Sie haben sich sehr gut verstärkt. Sie haben eine junge Mannschaft, aber sie haben auch die nötige Erfahrung mittlerweile im Kader. Sie haben zwei Spieler in der Winterpause geholt, die wissen, wie es ist, deutscher Meister zu werden. Das ist auch immer extrem wichtig. Und sie haben jetzt eine Auslosung gekriegt. Sebastian sagt zwar, FC Liria nicht zu unterschätzen. Ja, bin ich bei ihm. Da spielen auch ein paar Jungs, die es wirklich drauf haben. Allen voran natürlich Durim Elisi, ein großer Individualist ist, der ja wirklich unglaublich große technische Fähigkeiten hat und auch ein Stratege auf dem Platz ist, ja auch Ex-Nationalspieler. Göde spricht davon, ja, Torhüter ist auch im erweiterten Kader der deutschen Futsal-Nationalmannschaft schon immer mal wieder gewesen, kommt aus Neuenhagen. Aber trotz allem glaube ich, dass der FC Liria eine gefährliche Mannschaft ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der MCH über mehr Qualität, über mehr Substanz verfügt und insofern im Viertelfinale auf jeden Fall ja am längeren Hebel sitzt, meiner Meinung nach, obwohl es natürlich ein schweres Spiel erstmal in Berlin wird, aber es gilt ja auch dann zu Hause das Ganze letztlich zu entscheiden und ich glaube, über zwei Spiele hinweg sehe ich den MCH als stärkste Mannschaft und ja, sie haben sich verdient den Titel geholt. An dieser Stelle nochmal Glückwunsch.
Glückwunsch auch von mir. 4. und 11. 5. Das sind die Spieltermine dann gegen den FC Liria. Zuerst in Berlin, dann zu Hause in Sennestadt bzw. in Bielefeld. Das Rückspiel, also diesen kleinen Vorteil haben sie dann auch im Rückspiel zu Hause spielen zu können. Ja, und wir gucken noch auf den Tabellenzweiten, natürlich auf die Panthers aus Köln, die sich zum Abschluss der regulären Saison nochmal richtig torreich gezeigt haben. 18-4 gegen den FC Schwerte, die mit 0 Punkten dann tatsächlich den Gang in die absteigen müssen und dann auch nochmal richtig die Hütte voll gekriegt haben. Wir hören Christoph Ruschenpöhler von Seiten der Panthers mit seiner Spielanalyse.
Zum Abschluss konnten wir uns mit 18 Toren nochmal ordentlich Selbstvertrauen holen. In einer einseitigen Partie konnten wir vor allem in der ersten Halbzeit unsere Chancen sehr gut nutzen und freuen uns jetzt einfach auf zwei Spiele gegen einen starken Gegner aus Regensburg. Und Glückwünsche gehen natürlich raus an Sennestadt zur Westdeutschen Meisterschaft.
Kurz und knackig, wie wir es von Christoph gewöhnt sind. Heinz-Peter, aber 18-4 für die Panthers nochmal ein bisschen Selbstvertrauen führt dann die K.O.-Runde, wo man ja dann keinen leichten Gegner hat, sondern gegen Jahn Regensburg ran muss. Und für die Schwerter noch ein kleiner Dämpfer zum Abschluss.
Ja, du sprachst gerade davon, sie haben die Hütte voll gekriegt auf der Platte. Ich hoffe, sie haben die Hütte auch, was Zuschauer angeht, nochmal voll gekriegt, weil schließlich hatten sie einen namhaften Gegner in Schwerte zu Gast am letzten Spieltag. Ja, aber das spielt am Ende keine Rolle mehr, das 4-18 für den FC Schwerte. Da muss man auch sagen, danke fürs saubere Zu-Ende-Spielen dieser Saison. Und jetzt muss man einfach abwarten, wie es da weitergeht, weil es ist schon mal so, wenn Mannschaften aus der höchsten Spielklasse hier auch im Westen absteigen, ich denke da an Siegen zum Beispiel oder PSV Wesel war auch mal so ein Fall, dann kann es auch mal schnell passieren, dass solche Mannschaften in der Versenkung verschwinden. Ich hoffe nicht, dass das beim FC Schwerte passiert. Vielleicht erwähnenswert noch Timo Sievernich, schoss 2 der 4 Tore. Und die Kölner haben sich, wie Christoph es sagt, tatsächlich noch mal ein bisschen Selbstvertrauen geholt. Aber das Selbstvertrauen haben sie, denke ich, auch so. Sepp 3 Tore, 4 Vorlagen. Hirosawa 2 Tore, 4 Vorlagen. Und Ruschenpöhler himself 1 Tor, 4 Vorlagen. Also das sind die Topscorer gewesen in diesem Spiel. 18 insgesamt gemacht, das ist gut. Am Ende kostet aber die MCH-Phobie den Titel. Wenn man mal guckt, die Kölner sind, die haben das beste Torverhältnis, was am Ende ohne Nutzen blieb. Sie haben die meisten Tore geschossen, auch ohne Wert. Sie haben die wenigsten Gegentore bekommen, können sie sich auch nichts für kaufen. Sie haben einfach den direkten Vergleich gegen den MCH wieder verloren. Am Ende haben die 5 Sekunden von Sennestadt, wir waren ja gerade bei 20 Minuten von Münster, haben den Titel gekostet, wenn man es auf dieses eine Spiel, auf diese eine Szene runterbrechen möchte, obwohl es natürlich auch da wieder eine ganze Saison war. Tröstlich ist natürlich, sie haben das Ticket für die deutsche Meisterschaft sehr souverän gelöst und sie haben jetzt ja eine herausfordernde Aufgabe, aber ich glaube auch da gegen den Jahn, der nie zu unterschätzen ist, haben sie, was die Substanz und die Qualität Und die Eingespieltheit, ja, Eingespieltheit vielleicht nicht unbedingt, aber Substanz und Qualität des Kaders angeht, über zwei Spiele hinweg schon die etwas besseren Karten zumindest. Wobei natürlich auch immer noch so Sachen wie Spielglück, Schiedsrichterentscheidung, hat sich vielleicht, verletzt sich vielleicht noch ein wichtiger Spieler. Apropos Verletzung, Timo Heinze schon wieder nicht auf der Platte gestanden. Ich bin gespannt, ob er mit der Nationalmannschaft gegen Österreich reist. Ja, aber sie haben sich zwei tolle Spiele natürlich im Halbfinale erarbeitet über die Saison hinweg gegen den Jahn Regensburg. Am 20.04. ist, glaube ich, das Heimspiel. Und am 27.04. genau, das Rückspiel, also Ostern, nichts vornehmen, zumindest Ostersamstag nicht. Und dann geht's möglicherweise gegen die HSV Panthers im Viertelfinale. Kommt man denn dann weiter? Also die Auslosung ist alles andere als relaxed. Aber das erwartet man ja auch von einer deutschen Meisterschaft, dass da eben gute Mannschaften auf der Platte stehen, sehr gute Mannschaften, und dass es enge, tolle Spiele gibt. Und ja, Hamburg gegen Köln, auch wenn es Futsal deutsche Meisterschaft ist oder auch zweite Fußball-Bundesliga, hört sich immer gut an, finde ich.
Das tut es auf jeden Fall. Also soweit zum Titelkampf, und dann kommen wir noch zum Spiel zwischen den Black Panthers Bielefeld und Fortuna Düsseldorf. 11:5 am Ende für die Düsseldorfer. Ein Spiel aus, ja, dem Mittelfeld, kann man sagen. Düsseldorf beendet die Saison auf Platz 4 mit 29 Punkten. Die Black Panthers auf Platz 5 mit 25 Punkten. Wir hören das Saisonfazit von Goro Novakovic für die Black Panthers.
Ja, jetzt haben wir auch die Saison zu Ende gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Leider hat es mit dem vierten Platz dann doch nicht mehr gereicht. Glückwunsch an Düsseldorf. Heute verdient gewonnen. War ein Spiel mit sehr, sehr vielen Chancen auf beiden Seiten, mit auch guten Torwartleistungen auf beiden Seiten. Da hat man auch gesehen, dass heute die Mannschaft gewonnen hat, die größeren Willen gezeigt hat. Das hat man auch an vielen Situationen im Spiel gemerkt. Vor allem auf Düsseldorfer Seite, wie Fedor Brack zum Beispiel, den ich besonders loben muss. Zum Beispiel beim 3-1 war es, glaube ich, den Ball nur mit reiner Willenskraft noch ins Tor geköpft hat. Das hat uns gefehlt heute, weil die Luft einfach raus war aus dieser Saison. Das hat man halt in vielen Rückwärtsbewegungen und anderen Situationen gemerkt. Aber das ist dann halt so. Nehmen eine durchwachsene Saison mit. Zwar mal wieder eine der besten Offensiven, auch wieder die Führenden in der Torschützenliste. Defensive hat es gehapert, daran muss gearbeitet werden. Aber ansonsten eher eine durchwachsene Saison. Glückwunsch an Sennestadt zur Meisterschaft und zur nächsten Saison neues Spiel, neues Glück dann.
So, also das Saisonfazit aus Sicht der Beteiligten bei den Black Panthers. Aber sie können sich, und das hatte Goran ja auch angesprochen, Heinz-Peter, über die beiden ersten Plätze in der Torjägerliste freuen. Hakim Aytan 41 Treffer, Nick Mendoroyli mit 40 Treffern, und das bedeutet auch, du musst ran.
Ja, schönen Dank, Fortuna Düsseldorf, ne, dafür. dass Hakim noch mal zwei machen durfte, beziehungsweise einer hätte ja sogar auch gereicht. Ja, ich muss ran, das finde ich aber auch gut so. Großer Respekt dafür. 41 Tore Aytan, 33 Vorlagen sind 74 Scorerpunkte. Und Dreudi 40 Tore, 32 Vorlagen, 72 Scorerpunkte. Ich habe mal geguckt, die beiden haben zusammen 66% aller Black Panthers Tore in dieser Saison geschossen. Das ist schon... ja, herausragend, muss man einfach sagen. Natürlich spielte auch noch der andere Teil der Mannschaft eine Rolle, weil nur die beiden alleine auf der Platte dürfen ja gar nicht spielen, denn ja zu wenig Spieler. Also von daher, die Black Panthers haben, glaube ich, die zweitmeisten Tore geschossen hinter den Kölnern. Das ist eine sehr, sehr gute Quote. Aber Goran sagt es auch, die Defensive ist die Achillesferse des Teams. Sicherlich auch, es herrscht so eine gewisse Zockermentalität in diesem Team vor. Also es gibt ja kein Training, darüber sprachen wir ja auch schon mehrfach. Und insofern ist es auch schwierig, so eine Mannschaft dann entwicklungstechnisch nach vorne zu bringen, was Futsal angeht, weil Futsal fordert eben auch regelmäßige Abläufe einstudieren, Standards einstudieren, Spielzüge einstudieren, Rotationen einfach mal zu üben im Training. Das musst du immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder machen. Ansonsten, wenn du das einmal in 3 Wochen machst, dann bringt es fast nichts. Also von daher, da sollten sie dran arbeiten, oder sie sollten einfach sagen, okay, wir haben die individuelle Qualität, wir zocken gerne, uns ist es nicht wichtig, ob wir uns für die Deutsche qualifizieren oder nicht, die Qualität und die Klasse zu halten haben wir allemal, da sind wir eben nur ein Zockerteam, wir trainieren nicht, aber wir spielen einfach in dieser Liga mit, hat ja auch was für sich, aber dann müssen sie einfach gucken, dass sie in Zukunft, sie haben ja nur ein Spiel nicht gespielt, Aber sie waren ab und an auch mal mit einem sehr dünnen Kader jetzt zum Saisonende unterwegs. Das ist klar, dass der eine oder andere Club dann denkt so, ey Jungs, ne, also gegen uns habt ihr mit der vollen Kapelle gespielt und jetzt fahrt ihr was weiß ich wohin und da seid ihr nur zu fünft oder so. Das müssen sie irgendwie in den Griff kriegen. Und Goran sagt, es war so ein bisschen in der Rückrunde die Luft raus. Ich habe mal geguckt, so nach der Derby-Niederlage gegen den MCH mit 5-6, da ging es eigentlich ja grundsätzlich mal abwärts. Aber es gibt natürlich den Pokal für den besten Scorer, so würde ich es übrigens nennen. Ich breche es nicht nur runter auf die Torschützenliste, sondern die Assists sind mindestens genauso oder fast genauso wichtig im Futsal wie ein Tor selbst. Insofern wird Hakim Aytan von mir den Pokal kriegen. Ich stimme mich dann nochmal ab mit Goran. Vielleicht machen wir ein Riesen-Event draus. Und die Düsseldorfer haben ja eine gute Saison gespielt. Haben mehr, 13 Punkte mehr geholt als im Vorjahr. Zwischendurch gab es mal so ein bisschen eine wackelige Phase, aber sie haben schon es geschafft, wieder Struktur in die Mannschaft zu bringen, eine gewisse Organisation über Daniel Jagenburg und Fedor Brack, die ja so als Spielertrainer fungiert haben in dieser Saison. In diesem Spiel hat Arne Düber übrigens 5 Tore geschossen und Ben Haller 4 Vorlagen und ein Tor. Das sind auch wieder gute Quoten. 11-5 bei den Black Panthers gewonnen, auch nach vorne hin offensiv, die Düsseldorfer stark verbessert, nach hinten hin auch defensiv, müssen nur noch ein bisschen arbeiten, wenn sie wirklich um Titel mitspielen wollen, wir sprachen schon häufiger drüber, dann muss es einfach insgesamt besser laufen. Adi Fribatz war im Kader, im Erweiterten der österreichischen Nationalmannschaft, hat in diesem Spiel ein Tor und eine Vorlage geliefert, aber er ist leider nicht ausgewählt worden vom Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft, Patrick Babic. Für die Länderspiele ist er sicherlich ein bisschen enttäuscht, kann ich auch verstehen, aber er gehört zum erweiterten Kader, das sollten wir nicht vergessen. Patrick Babic haben wir übrigens noch im Interview in Kürze. Und ja, die Düsseldorfer können sehr zufrieden sein mit ihrer Saison am Ende, Platz 4. Die Black Panthers haben es am Ende ein bisschen schleifen lassen, aber trotz allem mehr oder weniger souverän die Klasse gehalten.
Und wir haben auch noch ein Interview nach einer kurzen Pause. Nils Klems im Gespräch mit Heinz-Peter Effing zum Karriereende bei den Holzpfosten.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Futsalgermany.de für meinsportpodcast.de. Ja, gestern ist ich will es nicht zu pathetisch klingen lassen, aber doch eine Ikone des westdeutschen Futsalsports zurückgetreten, hat sein letztes Spiel gemacht für seinen Club, für die Holzpfosten-Schwerte. Nils Klems ist uns zugeschaltet. Nils, beschreib uns doch bitte mal deine Emotionen vor, während und unmittelbar nach dem gestrigen Spiel.
Ja, hi HP, grüß dich. Freue mich, hier Teil eurer Reihe sein zu dürfen und vielen Dank auch für deine Fragen oder die Aufmerksamkeit zu meinem letzten Spiel für Holzpfosten. Für mich war das natürlich ein sehr emotionales Spiel oder ein sehr emotionales Erlebnis. Hat angefangen eigentlich mit dem Eingang in die Halle. Da waren ziemlich viele Fotos aufgehängt in der ganzen Halle von der ganzen Zeit, die wir erlebt haben. Da war ja einiges dabei mit 2 Finalspielen, leider auch Niederlagen, aber auch vielen anderen Erlebnissen rund um den Verein. Und dementsprechend war es vor dem Spiel, war die Vorfreude recht groß bei mir, weil ja dann zu erwarten war, dass doch viele Zuschauer kommen. Das war natürlich schon irgendwie mein Wunsch, dass man nochmal eine relativ volle Halle erleben kann. Und durch die Bilder kamen dann viele Erinnerungen vorm Spiel hoch. Das war einfach schön und wie gesagt, eine große Vorfreude. Dann gab es noch eine kleine Ehrung vom Verband vorm Spiel. Schöne Anerkennung an der Stelle Und tatsächlich haben mir die Mülheimer auch noch ein Trikot überreicht mit meiner Nummer 13. Fand ich eine sehr, sehr große Geste. Vielen Dank an dieser Stelle dafür, wenn man bedenkt, dass die Jungs im absoluten Abstiegskampf gesteckt haben und es ja dann leider auch nicht geschafft haben. Wirklich eine große Geste da vor dem Spiel noch, sich dafür die Zeit zu nehmen. Im Spiel selber ist es dann eigentlich was anderes für mich. Da bin ich ziemlich fokussiert aufs Spiel, beziehungsweise so war es jetzt auch Samstag. Natürlich geht der Blick auch ab und zu mal auf die Tribüne, aber da will ich dann schon das Spiel gewinnen und bin eben entsprechend fokussiert und konzentriert. Wobei natürlich ganz kurz vor Spielbeginn hat unser Fanclub oder die ganze Halle da eine unfassbare Choreo abgerissen, bei der ich natürlich schon eine krasse Gänsehaut bekommen habe, wo es dann nochmal schwierig war, den Fokus so hochzufahren, aber letztlich ist es eigentlich auch was mich immer noch mehr gepusht hat, wenn die Stimmung so war, wie sie Samstag war, wenn so viele Zuschauer da sind. Und ja, nach dem Spiel war es eigentlich dann völlig überwältigend für mich. Erstmal war es natürlich für uns schön, dass wir mein letztes Spiel gewinnen konnten. Und dass dann die ganzen Zuschauer so lange noch in der Halle bleiben. Es gab dann noch ein längeres Video mit vielen Botschaften. Nicht nur von Holzpfostenakteuren, sondern auch wirklich von vielen Wegbegleitern, Gegenspielern aus meiner Zeit oder Mitspielern aus den Auswahlmannschaften. Das hat mich natürlich extrem gefreut, dass da auch ganz andere Leute nochmal ein paar Botschaften drüber geschickt haben. Und ja, alles in allem war das schon sehr überwältigend und einfach ein wunderschönes letztes Spiel für Holzpfosten nach all dieser intensiven Zeit, die ich da erleben durfte. Einen schöneren Abschied hätte ich mir kaum vorstellen können.
Ja, Nils, du hast in Sachen Futsal viel erlebt, sowohl auf als auch neben der Platte. Es gab viele Höhepunkte, es gab aber auch Tiefpunkte. Beschreibt das Finale um die deutsche Futsalmeisterschaft 2015 gegen die Hamburg Panthers, was ihr nach Verlängerungen vor unfassbar stimmungsvoller Kulisse dann doch noch verloren habt. Deine Karriere ein Stück weit am besten?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die ich mir tatsächlich so noch nie gestellt habe. Aber ja, wenn ich so drüber nachdenke, dann passt das Finale von 2015 sicherlich ganz gut in meine ganze Futsal-Laufbahn oder meinen Werdegang bei Holzpfosten. Für mich war es immer sehr, sehr wichtig, sportlichen Erfolg zu haben, aber auch in Verbindung mit diesem einzigartigen Verein Werte zu vermitteln, wie Gemeinschaftsgefühl, allgemeine positive Stimmung und den Fairplay-Gedanken. Und ich glaube, wenn du die Frage so stellst, dann finde ich das alles in diesem Finalspiel wieder, was für mich absolut immer noch mein Highlight, das Highlight meiner Futsal-Laufbahn ist. Wir haben zwar das Finale sportlich verloren, aber letzten Endes war das für mich wirklich einer der größten Tage überhaupt und am Ende dann doch ein positives Ergebnis, wenn man überlegt, dass wir da ein Finalspiel verlieren vor 2000 Zuschauern, was schon beeindruckend genug war mit dieser ganzen Stimmung, dass dann aber auch alle nach dem Spiel noch so positiv bleiben und so eine positive Stimmung verkörpern. Das war für mich, ich denke, am Ende sogar noch schöner zu sehen, als wenn wir deutscher Meister geworden wären, auch wenn es natürlich wehgetan hat, keine Frage. Ja, und wenn ich so drüber nachdenke, so wie du die Frage gestellt hast, ist es natürlich schon so, dass der ganz große sportliche Erfolg für mich ausgeblieben ist mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft, wobei jetzt zwei deutsche Vizemeistertitel oder zweimal deutscher Vizemeister natürlich auch nicht so schlecht zu bewerten ist. Letztlich war es dann aber doch eine sehr, sehr ereignisreiche Zeit mit all den Auswärtsfahrten und Heimspielen, mit der ganzen Stimmung unserer Fans, den ganzen Choreos, die da abgerissen wurden. Das war wirklich das, was für mich dann immer überwogen hat und mich auch so motiviert hat, dass da einfach so viele Leute mitgerissen wurden von der Leidenschaft und den Sport unterstützen wollen und vor allem den Verein unterstützen wollen. Und deswegen fasst es das vielleicht tatsächlich ganz gut zusammen.
Ja, und dann natürlich die Frage, die sich auch viele stellen. Bleibst du dem Futsalsport erhalten und wenn ja, in welcher Funktion? Bleibst du in der Futsalkommission des DFB? Agierst du möglicherweise bei einem anderen Club? Gib uns doch bitte mal einen Ausblick.
Ja, dass ich dem Futsalsport erhalten bleibe, das steht außer Frage. Also für mich ist das meine große Leidenschaft, die ich da entdeckt habe, und das wird sie auch bleiben. In welcher Form ist dann eine andere Geschichte, das weiß ich jetzt noch nicht. Für mich war es jetzt erstmal wichtig, einen Schlussstrich zu ziehen, und zwar vorerst mal einen kompletten, weil ich schon für mich selber gemerkt habe, dass es einfach alles neben einem Vollzeitjob zu viel geworden ist. Zu intensiv war natürlich auch die Fahrerei nach Schwerte, aber auch andere Verpflichtungen auf Funktionsebene oder als sportlicher Leiter, als halber Spielertrainer, dass das insgesamt einfach ein bisschen zu viel geworden ist, auch mit anderen Geschichten wie der Mitarbeit beim DFB. Deswegen war jetzt für mich erstmal klar, dass ich einen Schlussstrich brauche und auch mal jetzt meine Zeit genießen möchte, in der ich deutlich weniger Verpflichtungen habe. Und wie es dann weitergeht, das wird die Zeit dann zeigen. Also für mich ist es dann auch klar mit der Kommission, da muss man mal schauen, wie es überhaupt weitergeht vom DFB aus. Es ist natürlich schwierig vorstellbar, dass man Vereinsvertreter ist, wenn man keine Funktion bei einem Verein hat. Dementsprechend sind da vielleicht auch andere Leute gefragt, die für den Moment sicherlich auch ein bisschen mehr Kraft und Zeit, Motivation mitbringen. Aber das kann man alles mal ganz in Ruhe besprechen und ist auch jetzt noch nicht entschieden, wie es da weitergeht. Und sportlich ist für mich völlig klar, dass ich mich nicht zu alt fühle und immer noch sehr ehrgeizig bin und Lust habe, sportliche Erfolge zu feiern. Ob dann im Futsal oder doch in anderen Sportarten, das habe ich noch nicht für mich entschieden. Und das werde ich auch mit der Zeit erst entscheiden können, wenn ich dann merke, ob und wie sehr mir der Futsal fehlen wird damit mit Sicherheit. Aber ja, für mich war es jetzt erstmal wichtig, so da irgendwo einen Schlussstrich zu ziehen und mal erstmal ein bisschen freie Zeit zu haben nach den doch sehr, sehr intensiven Jahren mit Holzpfosten, aber dann auch mit der Nationalmannschaft und den ganzen anderen Dingen, die da eben noch im Hintergrund liefen. Deswegen freue ich mich jetzt erstmal auf die Freizeit. Freue mich natürlich auch, das ein oder andere Spiel bei den Finalspielen gucken zu können. Und bleibt dem Futsal insofern auf jeden Fall erhalten, ob dann am Ende als Zuschauer oder in irgendeiner anderen Funktion, wird man dann sehen.
Nils, wir danken dir für dieses Gespräch und wünschen dir für deine kommenden Aufgaben viel Erfolg.
Auch von mir einen großen Dank an eure Seite für euren guten Support für die Futsal-Szene. Und ja, man sieht sich dann sicherlich mal in der ein oder anderen Sporthalle.
Ja, Heinz-Peter, mit Nils Klemps geht ein Urgestein der Futsal-Liga West letztlich in den futsaltechnischen Ruhestand, nennen wir es einfach mal so. Das Fazit seiner Karriere haben wir gezogen. Wenn du noch ein kurzes Saisonfazit der Futsal-Liga West ziehen magst.
Ja, am Ende des Tages ist die Futsal-Liga West ein Stück weit enger zusammengerückt. Das kann man an so Kennziffern ablesen, wie der MCH holt einen Punkt weniger als im Vorjahr, wird aber trotzdem Meister. Es gab eine Mannschaft, die jetzt so gar keine Rolle gespielt hat, das war der FC Schwerte. Aber trotz allem gab es, glaube ich, nur insgesamt eine einzige Spielabsage. Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Zeichen. Ich finde, es darf gar keine geben, aber es gab nur eine. Das ist auch eine gute, ja, sagen wir, eine befriedigende Quote. Selbst Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel haben punktuell die Möglichkeit gehabt, es Mannschaften aus der oberen Tabellenregion schwer zu machen. Es gab einen unglaublich breiten Abstiegskampf, also bis Düsseldorf, die am Ende auf Platz 4 gelandet sind. Die mussten ja auch noch bis so 3 Spieltage vor Schluss, ich weiß gerade gar nicht so genau, so ein bisschen zittern, also hätten durchaus noch mit unten reinrutschen können. Wir hätten fast eine Mannschaft verloren, die in den 2000er Jahren, in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre sehr, sehr prägend für den deutschen Futsal war. Der UFC Münster, zweimal deutscher Meister geworden, ist so haarscharf am Abstieg Richtung Oberliga vorbeigeschrammt, am letzten Spieltag erst. Wir haben eine tolle Aufholjagd der Bonner gesehen, wir haben einen tollen Aufsteiger mit dem PCF Mülheim gesehen und auch die Black Panthers haben auf ihre Art und Weise dazu beigetragen, dass die Liga einfach Bock gemacht hat, nämlich vor allen Dingen durch ihre Topscorer und ihre Offensivkraft. Und und auch die Fortuna aus Düsseldorf mit einem großen Namen natürlich auch im Background hat sich stabilisiert. Der WSV hat eine ordentliche Saison gespielt, hat für die ein oder andere Überraschung gesorgt, hat unter anderem den Meister geschlagen. habe ich noch eine Mannschaft vergessen? Die Holzpfosten aus Schwerte sind wieder auf einem guten Weg und ich glaube, das passt dann jetzt auch sehr gut. Die haben ein Urgestein verloren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Urgestein dem Futsalsport nicht verloren geht auf Dauer und er lebt ja in Köln und so haben wir die Kölner, die auch eine ordentliche Saison gespielt haben, auch noch mit in dieses Fazit einbezogen.
Und die Saison bei uns ist natürlich auch noch lange nicht vorbei, denn die deutsche Meisterschaft, wir haben es eben gesagt, die geht natürlich jetzt in die K.O.-Phase. Da wird dann die Entscheidung fallen ab dem 20.04. dann erstmal mit der Vorrunde und die Viertelfinals, die starten dann am 4.05. Wir sind natürlich dabei, berichten ausführlich drüber und die Nationalmannschaft, die hat ja auch noch den Einsatz gegen Österreich. Hans-Peter hat es schon gesagt, auch da werden wir euch natürlich drauf vorbereiten. Also der Futsal-Dienstag wird noch ein paar Wochen euch erhalten bleiben hier bei uns auf meinsportpodcast.de, auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal in dem Sportplatz unserer täglich aktuellen Sendung hier mit Malte Asmus und in Sachen Futsal mit Hans-Peter Effing. Hans-Peter, vielen Dank wieder.
Danke dir auch, Malte.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.